Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJE Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie einen Blick auf und in die Märkte. Unser Experte, Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DJE Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel.
Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum DJE Podcast. Ziel ist es Ihnen, wie immer, einen kurzen aktuellen Kapitalmarktausblick zu geben, der doch ausführlich sein soll für Sie. Und das heutige Thema, was wir haben, heißt: Wie stark ist noch das Vertrauen? Mein Name ist Mario Künzel und ich freue mich, den Kapitalmarktexperten der DJE Kapital AG, Herrn Dr. Kafanek, hier wieder begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Kafanek, schön, dass Sie da sind. Danke für Ihre Zeit.
Hallo, Herr Künzel.
Ja, wie stark ist noch das Vertrauen? Was meine ich damit? Wir sehen sehr viel Bewegung im Markt, immer wieder durch politische Aussagen. Die Inflationsentwicklung ist und bleibt ein dominierendes Thema an den Kapitalmärkten. Wir hatten ja letzte Woche am 16.06. nun diese mit so viel Spannung erwartete Notenbank-Sitzung der amerikanischen Notenbank Federal Reserve. Im Prinzip gab es nichts Neues. Ich habe mir das mal angeschaut von Anfang bis Ende, mir auch die Fragen der Journalisten angehört. Es wurde nichts Neues gesagt und trotzdem gab es eine ja fast schon erwähnenswerte Reaktion der Märkte, nämlich die Märkte sind gefallen. Und es ist die Frage, Dr. Kafanek, woran liegt das? Liegt es daran, dass man weniger Vertrauen hat oder liegt es an den Hintergrundrauschen? Wir sehen ja auch Aussagen von anderen Notenbankchefs. James Bullard hat ja, Notenbankchef von St. Louis, gesagt, er sieht bereits in 2022 den ersten Zinsschritt. Und Jerome Powell hat dann gestern oder in dieser Woche bei einem Ausschuss des Repräsentantenhauses klar signalisiert, die Zentralbank bleibt geduldig. Und was sehen wir heute im Nasdaq? Ein All-Time-High. Herr Dr. Kafanek, wie ist es einzuschätzen? Haben wir noch Vertrauen im Markt oder reagieren wir nur noch auf Nachrichten?
Ja, ich glaube, grundsätzlich hat sich jetzt nicht allzu viel verändert. Sie haben es ja auch skizziert. Wenn man so mal hinter die reine Kursbewegung schaut, nimmt man zum Beispiel den VIX, also die Kennziffer für die Volatilität in den USA. Dann war schon interessant, da lagen wir Mitte letzter Woche so bei 16,5 ungefähr und sind dann im Zuge dieser, ich sage jetzt mal, Aussagen von Paul schon nach oben geschossen auf 22, sind aber jetzt, während wir hier sprechen, wieder runter auf Ausgangsniveau, also auf 16,5. Das heißt, da ist sehr viel Tagesbewegung drin, die allerdings, und das ist, glaube ich, vielleicht auch noch für diesen Verfall oder für dieses Datum wichtig ist der Verfall der Optionen und Futures an dem Freitag, der meines Erachtens auch die Aussagen von Paul überlagert hat. Also insgesamt, wenn wir jenseits von Paul und das vielleicht auch nochmal, er entscheidet ja nicht allein, es sind ja mehrere Leute im Entscheidungsgremium der FED, dann glaube ich, ist das Bemerkenswerteste, dass ich nach dieser Sitzung die Voten, also die Stimmen, die Einschätzungen dahingehend verschoben haben, dass mittlerweile 13 Leute der Meinung sind, dass die Zinsen 2023 oder früher nach oben gehen und vorher waren 7, also fast eine Verdoppelung. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Und das ist das, was den Markt ein bisschen, wenn man so will, durchgeschüttelt hat. Aber da reden wir über ein Datum, was von jetzt grob gesprochen, anderthalb Jahre weg ist. Also ein ganz schönes Stück. Was die Märkte eher daraus abgeleitet haben, aus dieser Zinseinschätzung oder Veränderung, ist, wann passiert eigentlich was mit dem Quantitative Easing, also mit dem Aufkauf von Wertpapieraufkaufprogrammen. Aber da ist es so, dass es auch die Mehrzahl der Fundmanager schon geglaubt hat, dass da im vierten Quartal dieses Jahres was passiert. Und die Ankündigung kann schon im August kommen. Und das ist, glaube ich, nochmal betont worden durch diese Zinsgeschichte. Also insgesamt wird es eher eine Wirkung auf Quantitative Easing haben. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, weil natürlich die Liquidität runterkommt, wenn jetzt die Aufkaufprogramme insbesondere in den USA zurückgefahren werden. Also sehr viel kurzfristige Bewegung. Und ich würde nicht sagen, dass das Vertrauen in die Fed weg ist. Meines Erachtens, um die Antwort jetzt noch ein bisschen zu verlängern, ist es auch so, dass sie eigentlich wohl wissentlich schon im letzten Jahr einkalkuliert haben auf Seiten der amerikanischen Notenbank, dass sie so ein Stück weit, das ist das, was die angelsächsischen Behind the Curve, also sie liegen sozusagen mit ihrer Zinspolitik hinter den Inflationszahlen. Das haben sie im letzten Jahr einkalkuliert und wenn man so will, haben sie es am Ende des Tages vielleicht sehr, sehr clever gemacht, wenn sie recht haben und die Inflationszahlen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres.
Ja, also das heißt dann eher die Sorge, dass man von 120 Milliarden Anleihenkäufe pro Monat vielleicht runterkommt auf 80 oder wie auch immer, aber das wäre immer noch ein sehr hohes Niveau. Kommen wir aber mal von der monetären Einschätzung weg, gehen wir mal hin zur fundamentalen Einschätzung. Wir sehen ja nun aktuell eine Konjunktur weltweit, die sehr gut läuft, auch weiterhin gut läuft. Wir hatten ein sehr gutes erstes Quartal, was die Gewinnentwicklung betrifft. Und es ist auch ein zweites Quartal zu erwarten, trotz der vielleicht angespannten Situation bei den Rohmaterialien, wo wir hier einen Anstieg der Kosten sehen oder Preise sehen. Ja, also wie ich bereits sagte, die Gewinnentwicklung liegt sehr gut. Die Gewinnentwicklung geht nach oben. Jetzt sehen wir auf der anderen Seite natürlich aber auch die Inflationstreiber, Rohmaterialien. Wir haben eine Produktknappheit am Markt. Wir haben eine angespannte Lieferkettensituation. Die Gebrauchtwagenpreise in den USA gehen an die Decke, weil auf der Lieferkettenseite, was die Halbleiter betrifft, Schwierigkeiten gibt. Haben wir das Problem, dass die Gewinnentwicklung, dieses zarte Pflänzchen Gewinnentwicklung, was gerade ansteigt, sehr schnell wieder an Nährstoff verliert und weiteres Wachstum genommen wird?
Also zunächst sind die Zahlen auf der Gewinnseite natürlich sehr, sehr gut, aber auch hier nochmal darauf verwiesen auf den Basiseffekt. Wir haben eben Corona-bedingt eine schwierige Ausgangslage gehabt vor rund 12 Monaten und dieses gedrückte Niveau ist jetzt die Basis, deswegen sehen wir diesen extrem starken Aufschwung. Und hier muss man schon sehen, wenn man eben gerade nach China schaut und China ist schon ein großer Treiber jetzt auch dieser konjunkturellen Erholungsbewegung, dort beruhigt sich die Situation wieder. Also gerade das Kreditwachstum kommt ein Stück weit zurück. Die monetären Indikatoren in China sind sowieso lang nicht so expansiv, wie sie in Europa sind und in den USA. Also vor dem Hintergrund kann man schon davon ausgehen, dass das Gewinnmomentum, also die Veränderungsrate des Gewinns, momentan so eine Art Höhepunkt erreicht. Kann man durchaus vorstellen, dass es jetzt gerade passiert beim Übergang vom zweiten auf den dritten Quartal. Und dann wird es einfach auch von den Reaktionen abhängen. Also wenn Sie zum Beispiel gucken, die Tätigkeit in bestimmten Bereichen beim Bauen, Baugenehmigungen ist dann auch relativ schnell rückläufig, weil die Leute einfach sagen, auf dem Niveau können wir das nicht mehr bezahlen, weil einfach die Preissteigerungsraten so extrem hoch sind. Schau mal nur ein Beispiel. Die Häuser an, wenn Sie das vergleichen mal mit Februar 2020, um das einfach in diesen Kontext nochmal einzubinden, dann sehen Sie, dass die Bautätigkeit eigentlich nur um 1,7% gestiegen ist, die Preise aber um 30%. Das heißt, es ist also quasi der Preisanstieg ist so stark, dass er die Aktivität einfach hemmt. Und insofern ist natürlich auch in diesen Preissteigerungen auf der Rohstoffseite bei den Vorprodukten ein gewisser Stabilisator der Konjunktur drin, die eher einfach nicht überschießt, weil die Leute, und da ist dieses Beispiel Bauen eine gute Situation, die Nachfrage zurücknehmen. Insofern gibt es da sozusagen ein Regulativ. Und insgesamt muss man schon davon ausgehen, dass die Gewinnentwicklung weiter nach oben gerichtet ist, aber der Anstiegswinkel eben schwächer im zweiten Halbjahr. Insofern bleiben die Märkte nach wie vor fundamental unterstützt. Ich denke, das ist die wichtigste Aussage, wenn man jetzt sozusagen einen Satz bilden sollte, wie ist die fundamentale Perspektive für das zweite Halbjahr.
Absolut, das wäre wahrscheinlich auch gut für die möglich drohende Geldmengenverknappung oder Zinserhöhung im nächsten Jahr, wenn die Konjunktur auf besseren Beinen steht, als es noch in der Corona-Zeit war. Aber kommen wir mal weg von monetär und fundamental, Herr Dr. Gefahrenleck. Der Investmentprozess der D&E Capital AG basiert ja auf drei Pfeilern, ne? Wir haben einmal die fundamentale und die monetäre Sichtweise, aber auch die markttechnische Sichtweise. Und jetzt haben wir ja gerade festgestellt, fundamental, monetär, gibt es sicherlich noch ein paar Unsicherheiten, die noch nicht so ganz klar sind. Wann kommt die Zinserhöhung? Wann haben wir eine Verknappung? Und Unsicherheit ist ja nun bekanntermaßen nicht der beste Freund der Börse oder der Marktteilnehmer. Wie spiegelt sich gerade so diese Unsicherheit in der Markttechnik wider? Spiegelt sie sich überhaupt wider oder sind die Marktteilnehmer ähnlich gelassen, wie es Jerome Powell ist?
Also wir sehen im Grunde allein im Vorfeld auch der FED-Sitzung eine zum Teil erstaunliche Beruhigung bei vielen Indikatoren. Also nicht nur bei den ganz kurzfristigen, sondern auch bei den, mindestens bei den mittleren, auch bei dem einen oder anderen längeren, sind wirklich viele Indikatoren, die überhitzt waren noch vor ein, zwei Monaten, haben sich im Zuge dieser, ich sag mal, leichten Delle, die wir ja im Mai hatten, wirklich beruhigt. Insofern kann man sagen, die Euphorie ist ein Stück weit aus den Märkten gewichen. Was schon interessant ist, wenn man sich auch die Kurse anschaut, mehr oder minder jetzt auch im S&P auf Allzeithoch, Eurostoxx Jahreshoch, DAX Allzeithoch, dann kann man im weitesten Sinn sagen, dass die Markttechnik neutral ist. Also wie gesagt, keine absolute Euphorie, ist eine interessante Entwicklung. Normalerweise ist zu beobachten, dass die Stimmung wesentlich besser ist, wenn die Kurse auf diesem Niveau sind. Also auch von der Seite Beruhigung und kann man keineswegs ableiten, hier ist es top, weil eben jetzt keiner mehr kauft, weil alle schon drin sind. So scheint es mir nicht zu sein. Im Gegenteil, wenn man sich auch so ein bisschen die Aktionärstruktur anschaut, dann gibt es ja mehr und mehr Institutionen und auch Anleger, die wirklich strukturell längerfristig in den Aktienmarkt gehen wollen, was ja auch Sinn macht, wenn man das niedrige Zinsniveau ein ganzes Stück weit noch fortschreiben kann. Und das kann man meines Erachtens für längere Zeit fortschreiben. Die Notenbanken bleiben auch, wie wir besprochen haben, jetzt auf Sicht erstmal relativ ruhig. Das heißt, insgesamt von der markttechnischen Seite kein Überschießen, keine große Warnung, Konsolidierung immer möglich, aber größere Abschwünge sind aus der Markttechnik momentan nicht zu erkennen.
Da muss ich jetzt nochmal etwas genauer nachhaken, Herr Dr. Gafanik. Stichwort 16.000. Also Dr. Erhardt hat ja letztes Jahr die für viele sehr kühne Prognose von 16.000 DAX-Punkten im Jahr 2020-21 rausgegeben. Und das Ziel wurde vor kurzem, ich sage jetzt mal so, fast erreicht. Wir waren bei 15.800. Die Börse hat ja immer eine Range. Also wenn man das so sieht, haben wir das Ziel fast erreicht. Jetzt war halt die D&E Kapital AG, zumindest nach meinem Kenntnisstand, der einzige Vermögenshalter, der sich mit dieser sehr ambitionierten Prognose öffentlich klar positioniert hat. Sehen Sie sich bestätigt in Ihrer umfangreichen Analysearbeit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich auch an niemanden erinnern, der sich sozusagen mit so einem Kursziel herausgewagt hat. Ja, da haben sozusagen diese drei Säulen ganz gut miteinander harmoniert. Wir waren eben fundamental vor gut einem Jahr auf einem sehr, sehr niedrigen Bewertungsniveau, war wirklich ausgepowert. Wir haben den größten monetären Schub aller Zeiten gehabt. Also das erste, die Verbesserung, die Bewertung und Verbesserung nach vorne in der Konjunktur wäre das F in der FMM-Methode. Dann der größte monetäre Impuls ist klar, es ist das M, das erste M in der FMM-Methode. Und die Markttechnik war am Boden, extrem viel Angst, die Volatilität war hoch. Insofern haben also alle drei Komponenten ganz klar grün nach oben gezeigt. Und diese 16.000, die Dr. Erhardt genannt hat, stammen natürlich nochmal besonders aus dieser monetären Komponente, was hier für unser Haus seit Jahrzehnten eine tragende Rolle spielt. Aber in dem Fall hat es sozusagen ganz besonders gegriffen. Und ich sage, wir waren jetzt bei 15.800. 16.000 können wir natürlich auch noch sehen, ob jetzt im Frühjahr oder im Frühsommer oder vielleicht erst nach einer Konsolidierung, Korrektur Ende des Jahres. Also die 16.000 sind in greifbarer Nähe, das muss man definitiv sagen. Und vielleicht gibt es sogar noch einen Schluck mehr im Jahresverlauf.
Es ist, glaube ich, auch nicht so wichtig für die D&E, das punktgenau zu erreichen, sondern einfach die Tendenz richtig eingeschätzt zu haben, richtig analysiert zu haben und damit auch die richtigen Allokationsentscheidungen getroffen zu haben. Erlauben Sie mir zum Schluss, Herr Dr. Gafanik, noch einen kurzen Blick auf die Edelmetalle. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Entwicklung von Gold von einigem Interesse ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Gold partizipiert ja in seiner Entwicklung unter anderem von einem negativen Realzins. Den haben wir aktuell. Wird Gold dieses Momentum aus Ihrer Sicht nutzen können oder spielen andere Faktoren, wie zum Beispiel die Nachfrage aus der Schmuckindustrie, eine größere Rolle?
Ja, da vielleicht noch mal eine Einordnung, weil wir es ja vorhin mit dem kürzeren Zeithorizont zu tun hatten. Mehr oder minder sind die Renditen wieder da, wo sie vorher waren, jetzt gerade auch in Deutschland und in den USA. Und die Aktien sind auch wieder da, wo sie vorher waren. Bei Gold ist das nicht der Fall. Das hat aber vor allen Dingen auch mit dem US-Dollar zu tun, weil durch diese Diskussion und die Zinserhöhung haben wir einen festeren US-Dollar gesehen. Übrigens nicht nur gegenüber dem Euro, sondern auch gegenüber verschiedenen anderen Währungen. Und dann haben sie nämlich die Konstellation, dass mit diesem festeren Euro der Goldpreis häufig ein Spiegelbild ist. Und so haben wir das jetzt auch wieder gesehen. Die Befestigung des US-Dollars hat den Goldpreis gedrückt. Und wir sind jetzt noch tiefer, also nicht auf dem gleichen Niveau wie die Zinsen und die Aktien. Nach wie vor ist es so, dass die Inflation und auch die Inflationserwartung, auch wenn sie ein Stück weit zurückgekommen ist, höher ist als vor einem Jahr, gar keine Frage. Die Realzinsen sind extrem negativ. Also in den USA haben wir momentan einen negativen Realzins von 3,5%. Das ist natürlich immens. Übrigens ist es in den USA und in Europa ganz anders als in Japan und China, wo sie positive Realzinsen haben und damit eine ganz andere Ausgangssituation. Also Goldpreis bleibt meines Erachtens definitiv unterstützt. Auch die Markttechnik hat sich im Zuge dieser Korrektur verbessert. Und dadurch, dass die Zinsen, und das ist ja immer ein tragendes Argument, weiter niedrig bleiben aus Sicht von Quartalen und nicht nur von Monaten, sollte Gold sich wieder trotz, ich sag mal, dieser scharfen Korrektur wieder fangen und erholen und im weiteren Jahresverlauf auch nochmal gut anziehen können.
Dann fasse ich mal ganz kurz zusammen, Herr Dr. Gefahrenig. Also fundamental, wir sehen eine Gewinnentwicklung, die sollte auch weiterhin unterstützt bleiben. Monetär sollte sich zumindest nach Aussagen der Notenbank auch aktuell nichts ändern, dann eher aber im Jahr 2022. Und auch in der Markttechnik sehen wir weder eine Euphorie noch eine Panik. Auch Gold sollte unterstützt bleiben. Das heißt, um die Eingangsfrage nochmal aufzurufen, ist das Vertrauen in den Markt noch da? Zumindest in die politischen Entscheidungen. Kann man das so sagen? Da ist das Vertrauen der Marktteilnehmer noch da.
Im Großen und Ganzen ja. Und dass es kurzfristig Irritationen gibt, das ist ja auch ein Stück weit normal. Wir bewegen uns an der Börse nicht immer, aber immer oder mitunter auch so wie im richtigen Leben. Und da gibt es auch immer wieder Irritationen.
Herr Dr. Gefahrenig, dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich für Ihre Ausführungen und Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Zeit. Wir sind nun am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Zeit, vor allem auch Gesundheit. Wir freuen uns, wenn es uns wieder gelungen ist, Ihnen umfangreich zu den aktuellen Kapitalmarktthemen Informationen zu geben. Bleiben Sie gesund, haben Sie eine gute Zeit. Auf ein baldiges Wiederhören. Ihre DJE Kapital AG.
Die DJE Kapital AG erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung oder die Kapitalanlage über Fonds. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf www.djde.de.